Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste hier im Theater am Saumarkt, ich darf Sie wieder einmal recht herzlich zu unserem heutigen Tangentenabend begrüßen, der ganz der Vorstellung des neuesten Buches von Konrad Paul Liessmann, Philosoph aus Wien, gewidmet ist. Konrad Paul Liessmann, so schreibt der Rundfunkjournalist Günter Keindelsdorfer, ist kein Bewohner des Elfenbeinturms. Seit Jahren schon misst sich der Philosoph nicht nur in Österreich mit argumentativer Eleganz und staunenswerter Eloquenz in öffentliche Debatten ein. Ob es um die Menschenzüchtungsvisionen seines Kollegen Peter Sloterdijk geht oder um die Legalisierung der Sterbehilfe, um die Zukunft Europas oder die aktuelle Wirtschaftskrise. Der Autor, Herausgeber und Organisator Liessmann publiziert zu den brennenden Themen der Zeit in Tages- und Wochenzeitungen. Ich erinnere an das wunderbare, flammende Plädoyer für die klassische Buchkultur unter dem Titel Bücherdämmerung im Standard vom 8. Juli dieses Jahres. Er spricht in Rundfunk und Fernsehen, hält Eröffnungsvorträge und organisiert Symposien. Sie kennen ihn alle als den wissenschaftlichen Leiter des Philosophikums Lech, das, soweit ich weiß, heuer im 19. Jahr weit über die Grenzen des Landes Anerkennung gefunden hat. Alleine die Vorarlberger Landesbibliothek führt unter seinem Namen von 1992 bis zum heurigen Jahr 47 Werke als Autor und Herausgeber. Die Grenze. Sie unterscheidet und teilt Menschen in Mächtige und Ohnmächtige, Reiche und Arme. Und sie ist zugleich als Differenz Voraussetzung jeder Erkenntnis. In den 13 Essays zum Thema der Grenze erinnert der Autor in einer Zeit, die sich der beschleunigten Entgrenzung von allem und jedem, sei es in Popkultur, Sex und Sport, vor allem aber im Bereich der Ökonomie, verschrieben hat, an die dialektische Kehrseite dieser Grenzerweiterung, ja, tendenziell Abschaffung. Die Texte ziehen einen weiten Bogen vom Begriff und dem Begreifen der Krise über die prekären Versuche und Versuchungen einer gentechnischen Verbesserung menschlicher Natur. In einem der Kernstücke des Buches, dem Kapitel Der Wert des Menschen, analysiert Liessmann luzide die Problematik in der Diskussion um die menschliche Würde in einer Welt, in der die Fortschritte in Gen- und Medizintechnik das herkömmliche Bild des Menschen nahezu obsolet haben werden lassen. Das Kapitel Der Staat, eine konzise Geschichte des modernen Staates auf knappstem Raum, könnte alle jene, die vor der Finanzkrise noch lauthals das hohe Lied des freien Marktes, des deregulierten Marktes sangen und den Rückzug des Staates feierten, daran erinnern, dass eine grenzenlose Privatisierung und Kapitalisierung öffentlicher Güter kein gesellschaftlich taugliches Modell darstellt, außer eben für die Profiteure. Die weiteren Kapitel sind den Themen Risikogesellschaft, den Grenzen Europas, der europäischen Stadtkultur, der Grenzerfahrung Lärm sowie am wirklichen Ende der Grenze zwischen Leben und Tod gewidmet. Meine Damen und Herren, treten Sie ein in eine faszinierende Denkwerkstatt, in der der Autor Konrad Paul Liessmann die wesentlichen Begriffe und Prozesse der Gegenwart analysiert und, ohne Ihnen fertige Lösungen anzubieten, Sie zum Mit- und Weiterdenken einlädt. Wir wünschen Ihnen allen einen spannenden und interessanten Abend und danken für Ihr Kommen.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich danke zuerst einmal für die Einladung, dass ich hier im Theater am Saumarkt zu Ihnen sprechen darf, Ihnen mein neues Buch vorstellen darf. Ich danke auch für diese sehr schöne, sehr konzise und die Dinge auf den Punkt bringende Einleitung, die schon in der Tat das umrissen hat, was mich in diesem Buch bewegt hat, was mich beschäftigt hat. Ich möchte jetzt den heutigen Abend, so ist es mir gesagt worden, so gestalten, dass ich zuerst einige Überlegungen aus dem Kontext des Buches Ihnen vorstelle, vielleicht auch einige kurze Passagen daraus lese, damit Sie auch so einen Eindruck haben, wie dieser Duktus ist und dass man das durchaus lesen kann, also man braucht sich nicht fürchten davor, und dass wir dann noch etwa 40, 50 Minuten Gelegenheit haben sollen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Der Ausgangspunkt meiner Überlegungen zu diesem Essayband Lob der Grenze mit dem Untertitel Kritik der politischen Unterscheidungskraft. Der Ausgangspunkt war, wie bei so vielen Überlegungen der Gegenwart, natürlich die Auseinandersetzung mit der Krise, von der unsere Zeit, so sagt man, gekennzeichnet ist. Sie wissen es, seit dem Jahre 2008, seit dem Ausbruch der großen Finanzkrise, weil das Philosophikum Lech erwähnt wurde. Es war eine besondere Fügung des Schicksals, dass das Philosophikum des Jahres 2008 sich dem Thema Geld gewidmet hat und ausgerechnet am Eröffnungstag des Philosophikums zum Thema Geld die Nachricht die Welt bewegte, dass Lehman Brothers, eine der größten Banken, in Konkurs gegangen waren. Und das war sozusagen der Startschuss für diese Krise, in der wir uns mehr oder weniger noch immer befinden, auch wenn diese Krise ihre Gestalt geändert hat. Und das, was man 2008 sagte, das ist eine Krise der amerikanischen Immobilienmärkte, die uns nicht sehr tangieren wird, hat sich mittlerweile als die Krise des Euro, als die Krise der europäischen Finanzmärkte, als die Krise europäischer Staaten, als die Krise der Europäischen Union erwiesen bzw. hat sich dorthin entwickelt, ohne dass das vor 4 Jahren so zu sehen gewesen wäre. Das bringt mich oder brachte mich auf die Überlegung oder zur Überlegung, wie stellt man überhaupt eine Krise fest und wann weiß man, in welcher Phase einer Krise man sich gerade befindet. Ich lese jetzt mal so ein paar kurze Überlegungen aus der Einleitung dieses Buches, damit Sie sozusagen auch diese Gedanken kennenlernen. Vom deutschen Philosophen Georg Wilhelm Friedrich Hegel stammt die sinnige Bemerkung, dass man erst dann weiß, wann etwas begonnen hat, wenn es zu Ende ist. Die Menschen, die zum Beispiel den Schwarzen Freitag des Jahres 1929 erlebten, wussten an diesem Freitag nicht, dass dies der Beginn eines der furchtbarsten Kapitel der neuen Geschichte sein sollte. Die Menschen, die im Jahre 2008 den Zusammenbruch traditionsreicher Banken erlebten, wissen noch immer nicht, welche Seite im Buch der Geschichte damit aufgeschlagen wurde. Erst im Rückblick werden wir erkennen, ob überhaupt und in welcher Krise wir uns am Ende des ersten Jahrzehnts des 21. Jahrhunderts befunden haben. Diese Überlegung ist keine unnötige Spekulation, denn sie zeigt, dass die Einschätzung der Lage und davon abhängig die Frage, was zu tun sei, selbst in hohem Maße Spekulationen sind. Wann ist denn eine Krise eine Krise? Wenn die Börsenkurse abstürzen? Wenn das Wirtschaftswachstum zurückgeht? Wenn die Inflation steigt? Etwas, was uns in den nächsten Wochen und Monaten sehr deutlich vor Augen geführt werden wird. Wenn die Arbeitslosenrate zunimmt? Bei uns noch nicht. In Griechenland liegt sie zurzeit bei 50%. Man kann sich das gar nicht vorstellen, was das heißt. 50%. Wenn in Umfragen Angst und Zorn bekundet werden? Oder ist eine Krise erst eine Krise, wenn es politische Radikalisierung, Massendemonstrationen, Barrikaden, Streiks, Plünderungen, brennende Stadtviertel gibt? Weil wir keine verlässlichen Indikatoren haben, um das Ausmaß und den Charakter einer Krise festzustellen, haben wir auch keine wirklich plausiblen Theorien über die Ursachen dieser Krise. Insofern bietet die Krise tatsächlich jedem eine Chance. Nämlich, jeder kann die Ursache dort sehen, wo es ihm gerade beliebt. Fragen Sie 5 Menschen, was die Ursachen dieser Krise sind, und Sie werden 5 Antworten bekommen. Der unregulierte Finanzsektor zum Beispiel, die Gier der Manager oder die Gier der kleinen Anleger, die faulen Kredite der Amerikaner, der Casino-Kapitalismus, eine falsche Industriepolitik, zu viel oder zu wenig Staat, zu viel oder zu wenig privat, das Versagen der Märkte oder der Eingriff in diese zu viel oder zu wenig Schulden. Die Liste ließe sich fortsetzen und spiegelte doch nur die Interessen derjenigen wider, die sich mit der einen oder anderen Vermutung dazu äußern. Eine Krise, so legt es zumindest die Etymologie, also die Herkunft dieses Wortes nahe, ist eine Phase, in der sich die Dinge scheiden. Das griechische Verb krinein bedeutet trennen oder unterscheiden. Die davon abgeleitete kritike techne, die Kunst der Kritik, bezeichnet die Fähigkeit, die Kunst der Beurteilung, bezeichnet die Fähigkeit zu unterscheiden und Unterschiede zu erkennen. Kritik und Krise haben dieselbe sprachliche Wurzel. Und sie markieren Grenzen. Nur, während wir in der Kritik Unterscheidungen vornehmen, etwa, das ist ein guter Roman, das ist ein schlechter Roman, so kann es nicht weitergehen, wir müssen was anderes tun, werden wir in der Krise von Unterscheidungen getroffen. Krise ist ein Wort für eine Differenzerfahrung. Etwas ist jetzt anders, als es vorher war, und es steht zu erwarten, dass es nie mehr so sein wird, wie es einmal war. Wenn wir über Krisen nachdenken, müssen wir also immer darüber nachdenken, was sich verändert hat und was uns und warum uns diese Veränderungen gewisserweise treffen, warum sie Unbehagen erzeugen, warum wir das Gefühl haben, etwas wird schlechter und warum wir glauben, die eine oder andere Maßnahme unbedingt treffen zu müssen, um sozusagen die extremsten Auswirkungen solch einer Krise aufzufangen. In einer Krise werden also Unterscheidungen getroffen. Unterscheidungen zu treffen wird allerdings einer Zeit schwer, die sich prinzipiell davor scheut, überhaupt noch Unterscheidungen im Denken zuzulassen. Denn unterscheiden bedeutet natürlich ausschließen. Und das behagt der gegenwärtigen Inklusionsrhetorik wenig. Grenzen zu ziehen, sei es in der Wirklichkeit oder sei es im Denken, gilt ja vielerorts eher als unfein. Denn unser Zeitgeist will ja Grenzen überschreiten, beseitigen, aufheben, zum Verschwinden bringen. Er täuscht sich damit allerdings über die Funktion und Möglichkeiten von Grenzen, ebenso wie über die Bedeutung, die diese für die Analyse und Bewältigung von Krisen einnehmen müssen. Das heißt also, es lohnt sich deshalb, einmal darüber nachzudenken, wie alles begann, wann, wo und warum erste Grenzen gezogen werden müssen, wann unter welchen Bedingungen Grenzen tatsächlich aufgehoben oder überschritten werden können, wer durch Grenzen ausgeschlossen, aber unter Umständen auch geschützt werden kann, entlang welcher Bruchlinien im Denken und in der Wirklichkeit die Grenzen unserer Tage verlaufen, wo im Kleinen wie im Großen, in einer Stadt und in Europa, in der Gegenwart und in der Zukunft Grenzen virulent sind und wann wir an äußerste Grenzen stoßen, die, wenn sie unüberschreitbar sein sollten, keine Grenzen mehr sind. Damit bin ich, das wäre sozusagen in etwa das Konzept, und damit bin ich beim Begriff der Grenze selber. Diese letzte Anmerkung hat schon darauf hingewiesen, im dritten Kapitel dieses Buches gehe ich sozusagen auf diesen Begriff der Grenze aus unterschiedlicher Perspektive ein. Und Sie wissen, der Begriff der Grenze ist ja sehr vielfältig. Natürlich denken wir, wenn wir den Begriff der Grenze hören, zuerst mal an territoriale Grenzen. Das sind auch diejenigen, die zur Diskussion stehen. Grenzen im Sinne jetzt von die Grenzen eines Staates oder die Grenzen einer Region, die Grenzen der Europäischen Union, Binnengrenzen, Außengrenzen, lockere Grenzen, durchlässige Grenzen, stark befestigte Grenzen, Und gerade in diesem Bereich territorialer Grenzen gehen wir eher davon aus, und wir sind in Europa in der glücklichen Lage, das tatsächlich auch forcieren zu können, dass Grenzen abgebaut werden sollen, dass sie durchlässig werden, dass sie unsichtbar werden sollen. Natürlich weiß jeder, wenn er hier von Feldkirch in die Schweiz fährt, dass eine Grenze passiert, aber man merkt sie nicht mehr so richtig. In der Schweiz merkt man es dann schon, dass man in einem anderen Land ist, wenn man dort in Franken zahlen muss, und das ist schmerzhaft. Würde man jetzt aber von hier aus nach Italien fahren, merkt man auch keine Grenze. Und man merkt auch nicht, dass man in einer anderen Währung zahlt, noch. Man merkt nur, dass die Sprache vielleicht eine andere ist. Aber sozusagen diese symbolisch stark konnotierten Grenzen mit Grenzposten, Grenzpfählen sind im Binneneuropa, in Schengen-Europa nahezu verschwunden. Aber trotzdem wissen wir, es gibt hier Grenzen. Es ist dort ein anderer Staat, eine andere Sprache, eine andere Verwaltung, eine andere Struktur, eine andere Bürokratie. Auch wenn über allem sozusagen das Europäische als Gemeinsames sich langsam aufbaut. Was anders ist, wenn man jetzt die Schengen-Grenze passiert. Sie wissen, sozusagen die Auflösung der Binnengrenze in Europa hat zur Folge, dass die Außengrenze der Europäischen Union bzw. der Schengen-Länder umso strenger bewacht werden muss. Das sind sozusagen noch kein eiserner Vorhang, wie diese eherne Grenze, die Europa einstens teilte, aber schon eine Grenze, die sozusagen mit allen Raffinessen, auch technischer Art, mit allen Kontrollen, die auch technisch möglich sind, die hier errichtet worden ist oder errichtet werden musste. Natürlich gibt es auch noch immer Binnengrenzen in Europa selber. Das Interessante ist, dass wir gewisse Rituale, die man früher natürlich mit einem Grenzübertritt verbunden hätte, gar nicht mehr jetzt als Grenzerfahrung und Anführungszeichen wahrnehmen, sondern als ein lästiges Übel, das man in Kauf nimmt. Ja? Ich erinnere mich als Kind, meine Großeltern lebten in der damaligen DDR, ein Staat, der sich ja durch einen jenseits des Eisernen Vorhangs lag, und wenn man diese Grenze passieren musste, dann war das ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Man wurde dort genau untersucht, das Auto wurde gefilzt und man musste sich, wenn irgendwo ein Verdacht war, auch einer Leibesvisitation unterziehen. Das war höchst unangenehm. Und mir als Kind ist schon klar geworden damals, also das ist jetzt eine wirkliche Grenze. Das war anders, als wenn man von Kärnten nach Italien gefahren ist, obwohl es dort auch Grenzkontrollen gab. Ja, Leibesvisitation ist was Furchtbares. Heute, auf jeden Flughafen, ständig, ja, machen wir diese Erfahrung, eine Barriere, eine schmale Schleuse, wo man durch muss und sich auf entwürdigende Art und Weise betasten lassen muss, was mir sonst nur Menschen zuließe, die in einem ganz, ganz, ganz intimen Verhältnis zu einem stehen. Aber das sind Zollbeamte, Grenzbeamte, Sicherheitsbeamte, die da plötzlich jemanden zwischen die Beine greifen auf der Suche nach einer verborgenen Bombe. Man muss ja mal klar machen, denke ich, was sozusagen auch am Verlust an Selbstachtung mit diesen Sicherheitsmaßnahmen einhergegangen ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zu anderen Zeiten so eine Behandlung anders als entwürdigend hätte wahrnehmen können. Für uns ist das mittlerweile selbstverständlich. Und wir sehen gar nicht mehr, dass wir natürlich bei all diesen Schleusen, die wir durchschreiten, dass wir hier Grenzen passieren. Und zwar ziemlich bewachte Grenzen. So sehr bewacht, dass wir bald auch durchleuchtet werden und gleichsam im Nacktscanner unser Innerstes nach außen kehren müssen, um durch diese Schleuse durchzukommen und dann weiterzureisen. Das heißt also, der Abbau von Grenzen, auch in Binneneuropa, ist natürlich kein vollständiger Abbau. Ein Kollege von mir, ein Soziologe, hat mal eine Untersuchung angestellt, wie schaut es denn weltweit aus mit dem Verschwinden von Grenzen, und musste die erschütternde Erfahrung machen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg viel mehr Grenzen aufgebaut worden sind weltweit, als abgebaut worden sind. Wir sind sozusagen etwas fasziniert vom Fall des Eisernen Vorhangs und haben dabei völlig übersehen, dass an anderen Orten oder anderen Gegenden dieser Erde, also etwa zwischen Israel und den umgebenden palästinensischen Teilen oder zwischen USA und Mexiko, schwerst bewachte Grenzen, ja, Mauern aufgerichtet worden sind, unterschiedlich argumentiert, die zeigen, dass wir mit dem Abschaffen von Grenzen so weit nicht sind, wie wir vielleicht wollen. Das sind territoriale Grenzen. Aber Grenze ist ja auch noch mehr. Es gibt ja auch Grenzen anderer Art, wo wir dann sofort auch die, wenn man so sagen will, die Zwiespältigkeit, die Ambiguität des Begriffs Grenze sehen können. Denken wir daran, was, wenn wir metaphorisch davon sprechen, dass irgendjemand durch eine dumme Bemerkung, durch eine unsachliche Bemerkung, durch eine beleidigende Bemerkung, etwa einer Volksgruppe gegenüber, eine Grenze überschritten hat. Wo man sagt, aber das geht jetzt eigentlich nicht mehr. Diese Grenze des guten Geschmacks, des Anstandes, eines korrekten Verhaltens, die wäre nicht zu überschreiten gewesen. Das heißt also, wir kennen natürlich auch diese Grenzen. In bestimmten Bereichen sind wir uns unschlüssig, ja, ob man solche Grenzen, die dem Verhalten der Menschen sozusagen so etwas wie Restriktionen auferlegen, das tut man nicht, ja, das sagt man nicht. In anderen Bereichen sind wir uns unschlüssig, wie streng wir diese Grenzen ziehen sollen. Denken Sie an die immerwährende Debatte über die Grenzen in der Erziehung. Ja. Soll man Kindern Grenzen setzen? Und was heißt es, wenn man ihnen Grenzen setzt? Ja. Und was bedeutet es, wenn sie an diese Grenzen anrennen? Soll man die Grenzen starr stehen lassen, sie anprallen lassen, imaginär natürlich? Ja. Soll man die Grenzen öffnen, soll man gar keine Grenzen setzen, sollen sie alles tun dürfen? Was ist erlaubt, was ist geboten, was ist verboten?